ist und weil es wahr ist. Ich danke dir, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass das, was ich vorbereitet habe, dass das, was ich sage, dass es deine Worte werden. Ich kann hier viel reden, aber wenn du nicht, Heiliger Geist, das, was ich rede, in dem Herzen umwandelst in dein Wort, dann ist es irgendwie auch nicht brauchbar. Und ich möchte dich bitten, dass du heute, ja, dass ich heute Saat aussehen kann, was in den Herzen in uns aufgeht. Und ich möchte dir bekennen, dass ich der Erste bin, der es braucht, von dir gefüllt zu werden und der es braucht, neu einfach deine Leidenschaft zu bekommen und einfach neu deine Sicht zu bekommen der Dinge. Ich möchte mich heute nach dir ausstrecken und ich möchte von dir Großes erwarten. Ich danke dir für diesen wunderbaren Tag, für die Gemeinde, wo ich heute zu Gast sein darf. Bitte segne du meine Geschwister hier in Lauenburg. Amen. Das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist das Thema Erwartungen. Es soll so um unsere Erwartungen an Gott gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen kann, herzlichen Dank für die Einladung, weil ich habe mich ja selber eingeladen. Ich habe bei Guido mal angefragt, ich habe gehört, dass ihr gut jemanden gebrauchen könnt, der hier sonntags predigt. Da habe ich mal angefragt und von daher also vielen Dank, dass du auf diese meine Einladungsanfrage eingegangen bist und ich heute hier sein kann, was mich sehr freut. Ich war schon mal vor einigen Jahren hier zu Gast und wurde sehr gut bewertet. Das habe ich noch in guter Erinnerung bei der Delegiertentagung vom Nordwestbund. Ist schon ein paar Jahre her. Genau, das Thema Erwartung. Ich möchte jetzt eine kleine Geschichte vorab erzählen. Ich muss regelmäßig zum Hautarzt aufgrund von einigen Leberflecken, die ich habe. Und der Nachteil bei diesem Hautarzt ist, man bekommt keinen Termin, sondern man geht da einfach hin und hofft dann, dass man irgendwie möglichst bald auch rankommt. Man kann da aber Stunden sitzen. Damit ich das nicht tun muss, habe ich gedacht, gehe ich ganz, ganz früh dahin, also eine halbe Stunde bevor die Praxis öffnet, weil dann hat man eine recht gute Chance, dass man auch dann eben bald reinkommt. Ich war dann um 7 macht die Praxis auf, ich war um 6:30 dann da und es war auch nur eine einzige Person, die vor der Tür dann von der Arztpraxis stand. Ich dachte, wunderbar. Und innerhalb der nächsten halben Stunde kamen dann noch so 20 Leute mehr, die sich hinter uns angestellt haben. Und um 7 Uhr hat dann die Praxistür aufgemacht und der vor mir ist eben halt reingegangen. Da waren 2 Sprechstundenhilfe, das war so diese übliche Theke, sage ich mal. 2 Sprechstundenhilfe, eine links, eine rechts. Und der erste hat sich eben halt links hingestellt und ich habe mich eben rechts hingestellt bei der Sprechstundenhilfe. Und der links, der erste, sich hingestellt hat, der wurde auch gleich bedient, sage ich mal, und kam ins Wartezimmer. Und gut, und ich hatte irgendwie Pech mit meiner Sprechstundenhilfe, weil die hat es irgendwie nicht auf die Reihe gebracht. Erstmal musste ich Geld bezahlen, musste ich da irgendwie immer in dieser Praxis, keine Ahnung, für irgendwas. Und dann hat sie aber die Rechnung nicht in den Drucker reinbekommen und es dauerte alles so lange. Und dann hat sich in der Zeit die Nummer 3 sozusagen nach links hingestellt, wurde ganz schnell bedient, ging ins Wartezimmer, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6. Und ich stand immer noch da. Und jetzt dachte ich natürlich, meine Erwartung war natürlich, naja, sie werden jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen, dass ich nun die Nummer 2 eigentlich bin und jetzt nicht irgendwie im Wartezimmer ganz lange warten muss. Und dann ging ich dann irgendwann auch ins Wartezimmer und dann wurden so die Leute aufgerufen über Lautsprecher. Zunächst Nummer 1, dann Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 und dann irgendwann ich. Und ich dachte mir, also nee, das finde ich überhaupt nicht gerecht. Ja, ich war um 6:30 da und ich habe natürlich erwartet, dass sie das irgendwie ja auf die Reihe bekommen, aber dem war nicht so. Okay, ich bin dann anschließend, hat ja noch alles geklappt, habe ich noch ein Brötchen mir holen wollen auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt, war ja auch sehr früh und bin dann zum Bäcker und meinte dann, ich hätte gern dieses Vollkornbrötchen dort, sah sehr lecker aus und habe gar nicht mehr geschaut, was er gemacht hat und gehe dann mit der Tüte zur Arbeit, mach die Tüte auf, hol das Brötchen raus, es war es nicht. Es war ein anderes Brötchen. Ich dachte, na toll, das zweite Mal an diesem Tag, dass meine Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Und so, denke ich, geht's uns ja auch. Wir haben ja auch in unserem Leben bestimmte Erwartungen an Menschen, an andere, an uns, auch an Gott. Und eine zweite Sache will ich noch gerade erwähnen. Ich bin zwar nicht mehr taufrisch, gebe ich zu, aber Gott sei Dank sind meine Frau und ich das erste Mal Eltern geworden vor 4 Wochen und haben einen kleinen Sohn und der ist ein ganz knuffiger, toller kleiner Kerl und wir sind sehr, sehr dankbar und glücklich. Aber gleichzeitig natürlich sind da auch so diese Erwartung oder diese Befürchtung und Hoffnung, was wird mit ihm passieren in seinem Leben. Und ich habe so gemerkt einfach, ich habe es überhaupt nicht in meiner Hand. Natürlich können wir auf ihn aufpassen und so weiter und so fort, aber wir haben es überhaupt nicht in der Hand, wirklich uns um ihn dauernd zu kümmern. Wir schlafen ja auch und so weiter. Und ich habe so gemerkt, das ist wirklich so abhängig von Gott. Das wollte ich vorab schicken. Jetzt möchte ich gerne eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, einmal vorlesen, wo es auch so um Erwartungshaltung von verschiedenen Gruppierungen geht. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Verse 12 bis 18. Das habt ihr auch gleich dort stehen. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, Sacharja 9,9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Wir lesen hier so von drei verschiedenen Gruppierungen. Einmal ist da das Volk, das gemeine Volk, dann sind da die Pharisäer und zum dritten sind da die Jünger von Jesus. Und alle drei hatten hier verschiedene Erwartungshaltungen. Da war zunächst mal das Volk. Das Volk war, glaube ich, hier die Gruppierung mit der größten oder mit der positivsten Erwartungshaltung. Man erwartete ja damals, zur damaligen Zeit, den verheißenen Messias, also den Gesalbten oder auf Griechisch Christus. Und diese Erwartungshaltung wurde sicherlich noch dadurch angefeuert, dass das Land ja seit 63 vor Christus von den Römern besetzt wurde. Man war also eigentlich nur noch eine kleine römische Provinz in diesem riesigen Weltreich. Und man sehnte sich jetzt danach, dass der Messias kommt und dass er die Dinge wieder komplett ändert, dass Israel wieder ein Königreich wird, dass die Römer aus dem Land vertrieben werden und so weiter. Und dass einfach allgemein dieser Messias die Lebenslage der Menschen bessert. Und diese Erwartungen projizierte man jetzt eben auf Jesus von Nazareth. Und ich denke, dass diese Erwartungshaltung noch verstärkt wurde, dadurch, dass Jesus kurz bevor er nach Jerusalem einzog, ein sehr großes Wunder getan hat. Das lesen wir im Johannesevangelium ein bisschen vorher. Das war die Totenauferstehung des Lazarus. Lazarus war ja der Bruder von Martha und von Maria, ein Freund von Jesus. Und wir lesen im Johannesevangelium, dass er krank wurde und dass die Schwestern nach Jesus riefen. Jesus war irgendwo anders und die Schwestern hofften sich, dass Jesus kommt und dass er ihn heilen würde, zu Lebzeiten natürlich. Aber Jesus kam, wie wir wissen, eben nicht mehr rechtzeitig an, sondern erst 4 Tage später. Und zu diesem Zeitpunkt erwarteten die Schwestern eigentlich nichts mehr. Lazarus war gestorben und eigentlich machten sie ihm eher noch so Vorwürfe. Ach Herr, warum bist du denn nicht rechtzeitig gekommen? Wo warst du denn? Und Jesus aber geht dann zur Grabhöhle des Lazarus und ruft, rollt den Grabstein beiseite und ruft dann zu Lazarus: Komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Und die Leute waren komplett erstaunt. Mit dem hätten sie überhaupt nicht gerechnet. Und diese Nachricht natürlich, das fand ja in Bethanien statt, also in der Nähe von Jerusalem, hat sich sicherlich wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Habt ihr schon gehört, was da für ein Wunder geschehen ist? Da ist jemand von den Toten auferweckt worden. Jesus von Nazareth hat dieses Wunder getan. Und es war ja sowieso momentan zu diesem Zeitpunkt sehr viel los in und um Jerusalem. Man feierte das Passahfest, also eins der wichtigsten religiösen Feste der Juden. Und bei diesem Passafest war es Gewohnheit, dass viele Menschen von überall her kamen nach Jerusalem, um in den Tempel zu gehen. Und deswegen können wir natürlich annehmen, dass Jesus da nicht alleine war mit seinen Freunden, sondern dass sehr viele Menschen ihn sowieso begleiteten, aber dass eben auch sehr viele Menschen aus Jerusalem ihm entgegenkamen, weil sie eben auch von diesem Wunder gehört haben. Und die Menschen waren also komplett begeistert. Und dann nehmen sie diese Palmzweige, wir kennen ja diese Geschichte, so ein Palmsonntag, nehmen die Palmzweige und sie rufen, Hosanna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosanna bedeutet übersetzt, errette uns. Und das drückt ja so die Erwartungshaltung aus. Errette uns, Jesus, von dieser Fremdherrschaft der Römer. Errette uns aus unserem Leben. Wir möchten, dass du unser König wärst. Wir möchten, dass du jetzt hier die Herrschaft aufrichtest in Israel, dass du dich auf den Thron setzt. Komm und errette uns. Und ich frage mich, was diese Menge gedacht hat, als sie, wir haben ja eingangs diesen Esel gesehen, was die Menge gedacht hat, als sie diesen Esel dann sahen. Ja, das ist ja, stell mir das so vor, da ist diese große Menschenmenge und manche strömen einfach so dazu und konnten gar nicht so richtig gucken und sehen jetzt, wie da eben Jesus kommt und sie sehen irgendwie, oh, er ist ein bisschen erhöht, weil sicherlich auf einem Pferd oder so reiten, wie es sich für einen König natürlich gehört. Und dann kommt er vorbei und sie sehen einen Esel. Und wir lesen in der Geschichte, dass die Jünger das auch erst nicht verstanden und das Volk sicherlich schon überhaupt nicht. Was ich an Jesus so mag, ist, dass er manchmal so wenig Worte macht. Oftmals, wenn ihn Menschen zum König machen wollten, ihn anbeten wollten, hat er abgewiegelt und gesagt, nein, nein, ich bin's nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber an dieser Stelle macht er es nicht. Er lässt sich preisen, er lässt sich auch als König, als Herrscher ausrufen, aber macht es eben auf seine Art und Weise. Er kommt nämlich auf einen Esel. Und das sagt mehr, als viele Worte es hier an der Stelle gekonnt hätten. Ich lese noch einmal die Stelle aus Zacharia. Zacharia 9,9, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich, doch er ist demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Und damit drückt Jesus das aus, was er ist. Zum einen erfüllt er hier diese Verheißung aus dem Alten Testament und zum anderen sagt er, ja, ich bin König, aber ich bin eben ein anderer König, als ihr euch vorstellt. Ich bin nicht derjenige, der mit Waffengewalt die Römer aus dem Land vertreibt, sondern ich bin ein demütiger Herrscher. Ich bin ein Friedensgott. Und auch wenn diese Erwartungshaltung der Menschen zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich unfassbar groß war, so lesen wir doch, dass das schnell auch wieder abebbte und spätestens dann, ein paar Tage später, als Jesus wieder aus Jerusalem herauskam, nicht auf einem Esel, sondern mit dem Kreuz auf seinen Schultern, wird diese Erwartungshaltung praktisch gegen Null gegangen sein. Und dann, als er starb am Kreuz, war das für die Menschen wahrscheinlich damit auch erledigt. Sie hatten irgendwie da wohl die Hoffnung auf den Falschen projiziert. Die Pharisäer ist so die zweite Gruppe, die hier auftritt. Ich denke, die Pharisäer hatten eher nicht so Erwartung in dem Sinne, sondern eher Befürchtung. Sie waren sicherlich auch nicht glücklich damit, dass die Römer das Land besetzt hielten, aber sie hatten sich, denke ich, damit irgendwo arrangiert. Man musste zwar Abgaben bezahlen, aber zumindest waren die Römer, was so den Bereich der Religionsausübung angeht, recht tolerant. Wir lesen ja eben hier, es ist das Passafest und offenbar konnten die Juden recht unbehelligt eben ihr Fest abhalten. Und das, was die Römer, worauf sie aber sehr bedacht waren, wenn es irgendwelche Unabhängigkeitsbestrebungen im Land gab, da waren sie sehr empfindlich. Und die Pharisäer und vor allen Dingen der Hohe Rat waren sehr darauf bedacht, diese Umstände zu beobachten und wenn möglich dann eben halt einzugreifen. Und sie haben natürlich auch gehört von der Totenauferstehung des Lazarus und wir lesen im Johannesevangelium, dass sie beschlossen, nicht nur Jesus zu töten, sondern eben auch gleich Lazarus mit zu töten. Denn es war natürlich ein Dorn im Auge, dieses lebende Wunder zu sehen. Und wir lesen ja auch, dass sie sich so ein bisschen verächtlich so über diese Menschenmenge sagen, seht doch, ihr könnt doch gar nichts ausrichten, die ganze Welt läuft ihm nach. Ich denke, das war eher so verächtlich gemeint. Schaut doch die ganze Welt, wer ist denn das alles hier, wer ihm nachläuft? Wird das sowieso nichts? Wir lesen in der Apostelgeschichte 5 zum Beispiel, dass es zur damaligen Zeit öfters mal Menschen gab, die sind aufgestanden, die haben eine Menge um sich herum geschart. Wir lesen da von einem Theudas oder wir lesen von einem Judas. Und dann sind diese Menschen aber gestorben und die Menge hat sich wieder verflüchtigt und das war's. Und ich denke, dass die Pharisäer auch genau mit diesem jetzt rechnen. Jesus kommt zwar jetzt hier nach Jerusalem rein und da sind ganz viele Leute, die huldigen ihn, die loben ihn, aber mal abwarten, was passiert. Und aus ihrer Sicht ist dann auch genau das passiert, was sie sich erhofft hatten im Grunde genommen. Jesus wurde verurteilt, er wurde gekreuzigt, er starb. Und ich denke, dass die Pharisäer damit auch dann diese Sache für sich abgehakt haben und dann gesehen haben, aha, schaut doch, wenn wir sehen, halt, was danach passierte, da war niemand irgendwie von den Jüngern mal da. Diese ganze Menschenmenge, denke ich, ist auseinandergelaufen und die Begeisterung war gegen Null, da war nichts mehr da. Aber was sie eben nicht wussten, ist, dass eigentlich die Probleme im Grunde genommen aus ihrer Sicht damit erst anfingen, zwar nach der Auferstehung. Und dann haben wir da die dritte Gruppe, das sind die Jünger von Jesus. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht so gerne. Jünger, also vielleicht für Ältere unter euch, die ihr es so gewohnt seid, aber ich kann mit diesem Wort eigentlich immer nicht so viel anfangen. Und Jünger bedeutet ja eigentlich übersetzt Schüler oder Lernender. Und das trifft es, finde ich, für mich eigentlich immer besser. Viele Christen sagen ja so, oh, ich bin schon vielleicht so lange Christ, aber irgendwie verstehe ich das noch alles gar nicht und hier und da falle ich irgendwie auf die Nase und mir geht's ja halt auch so. Aber ich denke dann, ja natürlich, wir sind ja Schüler. Wir sind nicht Meister, sondern wir haben einen Meister und dem dürfen wir nachfolgen. Also ist es völlig in Ordnung, wenn wir nicht immer alles gleich verstehen. So wie die Jünger, ja, wie es hier heißt, eben auch das wiederum nicht verstanden haben, was das sollte mit dem Esel. Ich denke, die Jünger waren hier die Gruppierung, die eigentlich im Grunde genommen nur das Schlimmste befürchtet hatten. Jesus beschließt ja, als er die Nachricht hört, dass Lazarus krank ist, wieder zurückzugehen. Und die Jünger sagen, das kannst du nicht machen. Wir lesen, kurz vorher wollten noch die Juden ihn steinigen in Jerusalem. Er konnte aber halt entweichen. Und jetzt sagt er, will er wieder zurück nach Bethanien und nach Jerusalem. Und die Jünger wollten ihn eigentlich davon abhalten. Weil sie hatten eigentlich nur gedacht, nein, das darf nicht sein. Jesus begibt sie wieder zurück in die Höhle des Löwen. Das möchten wir nicht. Und Thomas drückt es so ganz konsterniert aus und sagt zu den anderen, lasst uns mit ihm gehen und sterben. Das war so ihre Erwartungshaltung. Und wenn man so diese Geschichte liest, hier im Johannesevangelium kommt es noch nicht so richtig rüber, aber in anderen Evangelien wird das so schön beschrieben, wie Jesus Jünger beauftragt, geht mal in die Stadt, holt mal diesen Esel, dann machen sie das auch und so weiter und so fort. Und sie agieren hier eher so wie konsternierte Roboter, die noch alles so das machen, was Jesus ihnen auftragt. Aber im Grunde genommen merkt man, finde ich halt auch, sie haben irgendwo mit der ganzen Geschichte abgehakt und sie erwarten einfach nur noch das Schlimmste. Und Gott sei Dank sind aber auch ihre Erwartungen nicht erfüllt worden, denn das, was wir ja nun wissen, weil wir die Geschichte kennen, wussten sie ja nicht. Sie wussten ja noch nichts von Ostern. Sie kannten nicht die Auferstehung, das, was dann folgen würde. Sie wussten noch nicht, dass dann Pfingsten der Heilige Geist kommen würde und diese schreckhafte Schar, sage ich mal, verwandelt wurde zu einer mutigen Gruppe von Christen, die das ganze römische Weltreich erreichten mit dem Evangelium. Soweit so diese Erwartungshaltung der verschiedenen Gruppen. Wie sieht das so bei uns aus? Was haben wir für Erwartungen? Ich habe ja eingangs so diese kurze Geschichte erzählt, wo ich beim Hautarzt war, und ich glaube, das ist so das Normale, was wir einfach immer wieder erleben. Wir werden enttäuscht von anderen Menschen. Wir haben Erwartungen an andere, aber wir werden enttäuscht. Und ich glaube, das gehört irgendwo auch zu unserem Leben dazu. Und gleichzeitig enttäuschen wir uns irgendwo auch selber. Ich weiß gar nicht, wer zum Beispiel von euch sich zu Jahresbeginn irgendwie einen guten Vorsatz vornimmt. Gibt es da irgendwie einen, der gesagt hat, euch nimm einen guten Vorsatz, dann ihr schüttelt den Kopf? Nein, gar keiner. Vielleicht, weil man denkt, naja, das schaffe ich ja sowieso nicht, also nehme ich mir lieber erstmal gar nichts vor. Keine Ahnung, ich mache es irgendwie auch nicht mehr, weil ich denke, ich bin ja auf dem Weg und ich kann halt fallen, ich muss nicht perfekt sein. Das wissen wir halt eben auch. Wir wissen, dass wir uns auch selber enttäuschen. Und ich möchte aber vor allen Dingen so diesen Punkt nochmal näher beleuchten, so unsere Erwartung, die wir an Gott haben. Wir haben ja diese drei Gruppierungen uns angeschaut und alle Erwartungshaltungen wurden über den Haufen geworfen. Mit allem hätten sie gerechnet. Sie hätten damit gerechnet, dass jetzt der Herrscher sich auf den Thron setzt. Sie haben damit gerechnet mit einem Volksaufstand. Sie haben mit einem dramatischen und tödlichen Ausgang eigentlich eine Erfolgsgeschichte gerechnet, aber eben nicht mit Ostern. Und das ist so eine typisch Gott, sage ich mal, Geschichte, wie wir sie ganz oft in der Bibel finden. Wenn man so ins Alte Testament hineinschaut, da ist da zum Beispiel die Geschichte, die wir sicherlich gut kennen, von Josef. Und ich frage mich, was Josef gedacht hat, der ja einen prophetischen Traum bekommen hatte, dass er über seinen Vater und seine Brüder herrschen sollte. Was hat er gedacht, als er von seinen Brüdern verraten und im wahrsten Sinne des Wortes in die Sklaverei verkauft wurde? Oder was hat das Volk von Israel gedacht, als sie von Mose angeführt aus Ägypten rausgehen? Jetzt kommen sie an den Fluss und hinter ihnen ist die gesamte ägyptische Armee und vor ihnen dieser Fluss. Was haben die in diesem Moment für Erwartungen gehabt? Oder was hat zum Beispiel Gideon für Erwartungen gehabt, als er mit einer Mini-Armee gegen das riesige Heer der Amalekiter kämpfen sollte? Zuvor war es dann noch eine etwas größere Armee, aber dann hat Gott das schön zusammengeschrumpft, sodass dann 300 Mann gegen eine mächtige Überzahl kämpfen sollten. Was haben die für Erwartungen gehabt? Und eine Geschichte will ich noch ein bisschen näher beleuchten. Das ist aus, kennen wir alle sehr gut, aus Josua Kapitel 6. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Dein Heer soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll 6 Tage lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Hier haben wir also das Volk von Israel, welches nach 40 Jahren endlich geschafft hat, in das verheißene Land hineinzukommen und jetzt vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe stehen. Und wir haben Josua, der Nachfolger von Mose als Anführer des Volkes ist, der ebenfalls als Führer und Leiter vor der ersten großen Bewährungsprobe steht, nämlich jetzt diese Stadt Jericho zu erobern. Und ich frage mich, was das Volk gedacht hat, als Josua dann mit seinem Schlachtplan herausrückte. Das mag denn irgendwie folgendermaßen gewesen sein. So, Volk, hier vor euch ist Jericho, da werden wir eindringen, das werden wir erobern und wir werden es folgendermaßen machen. Wir werden morgen ganz früh aufstehen und dann werden wir die Bundeslade nehmen und dann werden 7 Priester vor der Bundeslade herlaufen und dann wird die Armee, also unsere kriegserprobten Männer, werden davor laufen und das Volk wird hinter dann ihn laufen und dann werden wir einmal um Jericho herumgehen. So. Und das haben sie dann gemacht. Ja, sie haben dann die Priester, haben die Bundeslade wurde genommen, die Priester haben die Widderhörner genommen und sie haben noch hineingeblasen Und die Armee und das Volk war da und sie liefen einmal um Jericho herum. Und abends hat dann Josua gesagt, das war ganz schön klasse, oder? Und dann hat er gesagt, am nächsten Tag, wisst ihr, was wir da machen? Wir machen genau das Gleiche. Wir werden wieder früh aufstehen, dann werden wir die Bundeslade nehmen und die Priester werden vor der Bundeslade herlaufen und die Widderhörner in die Widderhörner blasen und dann wird da die Armee sein, das Volk. Und wir werden einmal um die Stadt herum. Und dann am Abend sagt er zu ihnen, und wisst ihr, wie wir das morgen machen? Morgen werden wir ganz früh aufstehen, wir werden die Bundeslade nehmen, die Priester, die vor der Bundeslade herlaufen, mit den Widderhörnern hineinblasen, die Armee, ihr als Volk, und wir laufen einmal um die Stadt herum. Und ich hätte, glaube ich, als normaler Angehöriger des Volkes vielleicht gedacht, also vielleicht sollte man Josua mal beiseite nehmen und ihm mal erklären, wie das so eigentlich laufen könnte. Man kann doch nicht eine Stadt erobern, indem man in einer Stadt herumlatscht. Ja, so geht das eben nicht. Aber sie haben es nicht gemacht. Und sie mussten ja auch noch, das war auch noch nett, sie durften auch nichts sagen, sie sollten stumm bleiben. Sie liefen also, Und das haben sie 6 Tage lang gemacht. Und dann am Ende vom 6. Tag hat Josua zu ihnen gesagt, wir ändern jetzt unsere Strategie. Alle, aha, jetzt geht's los. Ja, wir werden nämlich morgen ganz, ganz früh aufstehen. Und dann werden wir nicht einmal um die Stadt herumlaufen, sondern 7-mal um die Stadt herumlaufen. Aha, ja, und dann, wenn wir das getan haben, dann werden die Priester so richtig laut in die Widderhörner hineinblasen. Und jetzt kommt ihr. Alle dachten, aha, was kommt jetzt? Ihr werdet ganz laut schreien. Und dann werden die Mauern einstürzen und wir können in die Stadt eindringen und die Stadt erobern. Und ich hätte gedacht, das ist doch Quatsch. Das ist doch kein Plan, das kann doch gar nicht funktionieren. So kann man doch eine Stadt erobern. Und in Hebräer 11,30 steht, durch den Glauben marschierte das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Die hatten einfach geglaubt, die hatten das getan, was Gott von ihnen erwartet hat. Die haben sich nicht gefragt, was soll das, sondern sie haben es einfach getan und es ist passiert. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn vielleicht irgendwann nach dem 3. oder 4. Tag sie gesagt haben, also jetzt ist Schluss, das machen wir nicht mit, wir laufen hier nicht. Das ist doch, wir machen uns zum Gespött der Menschen von Jericho. Was sollen die denn denken, wer wir sind? Laufen hier am Tag immer herum und herum. Aber sie haben es nicht getan. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Adrian Pless, den vielleicht auch einige von euch kennen. Ich mag seine Geschichten sehr. Und das Buch oder die Geschichte heißt Der Besuch. Da geht es um eine fiktive Geschichte, ganz klar, eine fiktive Geschichte, wie es sein könnte, wenn Jesus noch einmal ganz kurz zu Besuch zu uns kommen würde. Also es geht nicht, ne, biblische Geschichte, Buch der Offenbarung, Jesus kommt wieder in Herrlichkeit, sondern es ist einfach eine ausgedachte Geschichte. Und diese ganze Geschichte handelt im Grunde genommen davon halt auch, zieht sich wie so ein roter Faden dadurch, dass die Menschen bestimmte Erwartungen hatten an Jesus, die er aber nicht erfüllte. Sie dachten, naja, sie kennen ihn ja eigentlich halt vom Neuen Testament her, aber er hat immer irgendwie doch anders reagiert. Und die Geschichte beginnt so, dass Jesus hat sich angekündigt zum Gottesdienstbesuch, so wie wir vielleicht auch heute Morgen hier sitzen, und hat gesagt, er kommt um 11 Uhr vorbei. Das ist also eine kleine evangelische Freikirche in England. Und dann sitzen sie alle eben so, wie wir auch heute Morgen hier sitzen und warten eben auf Jesus. Und man erwartet, dass er dann irgendwie kommt und groß wahrscheinlich alle können ihn gleich sehen und so weiter. Aber er kommt nicht. Und irgendwann schaut sich jemand um und erblickt ihn auf der in der hintersten Reihe. Er war nämlich schon längst da. Und dann hatten sie ein Programm vorbereitet eigentlich, Begrüßung, Predigt und so weiter und so fort. Aber all das findet nicht statt. Jesus fragt einfach, hat jemand einen Tee und ein Sandwich für mich? Und dann gibt man ihm einen Tee und ein Sandwich. Und dann gehen die Leute einfach zu ihm hin und da ist so Jubel, Trubel. Und dann plötzlich, diese Menge von Leuten geht einfach raus und ist weg. Bumm. Und die Hälfte der Gottesdienstbesucher. Und die andere Hälfte der Gottesdienstbesucher sitzt da und denkt, was soll denn das jetzt? Also so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Und dann sehen die aus dem Fenster, gucken die heraus, dass diese Menge mit Jesus irgendwo in eine Kneipe geht. Ich habe hier gesehen, das Oxo oder wie das Oxo Pub zum Beispiel. Und sie gehen da rein und nach einer Zeit kommen sie dann wieder raus und erstaunlicherweise kommen mehr Leute raus, als reingegangen sind. Aber die Leute sind irgendwie konsterniert, weil damit haben sie nicht gerechnet. Und die Hauptperson sozusagen von dieser Geschichte hat damit zu kämpfen, dass er nicht nur hier, sondern auch eben an anderen Stellen einfach halt es nicht einschätzen kann, wie Jesus reagiert. Und ich möchte mit dieser Predigt im Grunde genommen mir vor allen Dingen und euch auch Mut zu machen, große Erwartungen haben, eine große Erwartung zu haben von Gott, an Gott, was Gott tun kann. Wir haben in unserer Gemeinde angefangen vor einem Jahr mit Straßengebet. Das hat sich so entwickelt, dass Freunde von uns aus der Matthäusgemeinde Lüneburg sehr unzufrieden waren mit ihrem Glaubensleben und sie haben beschlossen, ein Jahr Auszeit zu nehmen, sind nach Nordirland gegangen, in eine Vineyard-Gemeinde, die verschiedene Sachen machen, unter anderem auch Healing on the Streets, also Heilung auf der Straße. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so, dass man einfach Stühle auf die Straße stellt und einlädt, dass die Leute kommen und für sich beten lassen können. Wenn sie krank sind, aber einfach auch sonst. Und wir haben die besucht in Nordirland vor 2 Jahren und haben das uns angeschaut und ich war sehr begeistert davon. Und ich bin nun ehrlich gesagt so das Gegenteil von einem Evangelisten. Also wenn es irgendwie die Gabe der Nicht-Evangelisation gibt, dann habe ich sie wahrscheinlich. Aber ich war sehr, sehr angetan, weil ich gesehen habe, dass tatsächlich da Leute kommen und sich auf die Stühle hinsetzen und für sich beten lassen. Und tatsächlich erleben sie eben auch, dass Menschen geheilt werden. Und wir haben vor genau einem Jahr, gestern hatten wir wieder einen Einsatz gehabt, draußen angefangen auch bei uns das zu machen, mit einem Straßengebet und haben da unsere Stühle und stehen dann eben halt alle 14 Tage da für 2 Stunden. Und das ist sehr gut, aber ich merke eben auch, wie dass meine Erwartungen, die ich so anfangs hatte, doch nicht so erfüllt werden. Und ich merke auch, dass ich so aufgefordert bin, da ja nicht irgendwie nachzulassen, irgendwie zu glauben, dass Gott da nicht noch vielleicht mehr tun möchte, als er bisher getan hatte. Gestern hatten wir zum Beispiel, es hat keiner für sich beten lassen, es war die letzten 3 Mal auch schon so, aber wir haben halt zumindest einige kurze, gute Gespräche gehabt. Wir haben viele Flyer verteilt. Viele sind darauf aufmerksam geworden, dass es uns gibt, uns als Gemeinde. Aber es ist eben noch nicht so der Durchbruch passiert. Aber ich habe für mich nochmal so neu gedacht, ja, ich möchte aber erwarten, dass mehr passiert von Gott, weil ich weiß, dass Gott so viel mehr tun kann, als ich es mir vorstellen kann. Ich möchte nicht, dass ich mein Level an Erfahrung irgendwie über den Level stelle, was Gott tun könnte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, euch privat oder euch hier als Gemeinde in Lauenburg. Ihr seid ja jetzt nicht die Riesengemeinde, seid eher klein. Aber ich möchte euch so ermutigen, dass auch wenn ihr nur wenige seid, Gott ist da und er hat mit euch etwas vor. Und eins der ermutigsten Sachen, die ich in diesem Jahr erlebt habe, war eine Begegnung mit einer Frau. Das ist das Letzte, was ich erzählen möchte noch. Das hat mich sehr angerührt. Es ist Schwester Gudrun Wehl. Sie wohnt in Hamburg. Sie ist über 90 Jahre alt schon. Und sie hat in den 50er Jahren in Hamburg angefangen, unter den Sinti- und Roma-Missionen zu betreiben. Und ich hatte meiner Frau ein Buch mal geschenkt, ihre Autobiografie. Und dann hatte sich mit einer Freundin getroffen und sie meinte, was, du liest dieses Buch? Ich kenne die Frau, meine Mutter hat mit der zu tun und sie lebt auch noch und wollte sie nicht mal kennenlernen. Und das, okay, ja. Und wir haben sie besucht und ich habe auch das Buch gelesen und mich hat das sehr, sehr angerührt, von dieser Frau zu hören, die ganz alleine in den 50er Jahren nach Hamburg kam als Missionarin, wirklich alleine ausgesandt von ihrer Mission zwar, aber hatte einen Koffer in der Hand, wusste gar nicht, wo sie hin sollte, war erstmal dann bei der Bahnhofsmission untergekommen, die ersten Tage. Und dann fing sie eben halt an, da die, ich sag mal, Zigeuner, weil sie es auch sagt, ist ja auch so ein Begriff aber sie sagt es auch, von da denke ich, es ist auch okay. Hat dann eben geschaut, wo sind die Zigeuner, und dann ist sie dorthin gegangen und hat dann Jahr für Jahr für Jahr dann versucht, diese Menschen zu erreichen. Und sie hat es 8 Jahre lang versucht. Sie durfte auch dann mit den Kindern Kontakt haben, aber die Erwachsenen wollten mit ihr nichts zu tun haben. Einige wenige Frauen und die Männer waren eher skeptisch und ablehnend. Sie wurde auch beschimpft ganz oft. Aber sie hat nicht aufgegeben. Sie hatte einen klaren Auftrag von Gott. Sie wusste, sie ist da richtig, und sie hat eben weitergemacht. Und frage mich, was wäre passiert, wenn sie nach 3 Jahren aufgegeben hätte oder 4 Jahren oder 5 Jahren? Sie hat einfach weitergemacht. Und die Geschichte ist dann eben halt so, dass 1962, als die Sturmflut in Hamburg gab, die Zigeuner eben halt auch von der Flut überrascht worden sind. Wir hatten kein Radio erst gehört, haben erst sehr spät davon erfahren und konnten sich aber noch retten in eine Schule hinein. Und dann aber kam die Flut unten rein und sind halt immer weiter nach oben gegangen. Und die Flut stieg auch so in das Gebäude hoch. Und da waren sie jetzt alle eingeschlossen. Und da fing sie an, Gott um Hilfe zu bitten und zu beten. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Sie wurden dann von der Bundeswehr da rausgeholt. Und das größte Wunder war dann, als sie wieder zurückkam zu ihrem Platz. Das war in Wilhelmsburg. Und alles war eigentlich überflutet. Im Grunde genommen die Chance, dass jetzt irgendwie da ihr Platz nach wie vor stehen würde, ihre Wohnwagen und so weiter, dass sie nicht mitgerissen worden wäre, war eigentlich so gering. Und sie kommen dann an und tatsächlich der Platz war komplett von dem Wasser frei. Das Wasser war drumherum und es gab so eine ganz kleine Anhöhe. Und das hat gereicht, dass das Wasser eben halt dann direkt vor dieser Wohnwagensiedlung dann gestoppt hat. Und ganz viele haben sich dann bekehrt und daraus ist sehr viel entstanden. Und es gibt halt, glaube ich, 3 große Gemeinden mit Zigeunern in Hamburg. Und Schwester Gertrud Wehle ist immer noch aktiv, tatsächlich im Dienst mit ihren über 90 Jahren. Und ich fand es sehr, ja, sehr ermutigend, einfach das von ihr zu erfahren. Und ich möchte euch noch einen Vers mitgeben für euch als Gemeinde. Den kennt ihr auch natürlich alle gut. In Jesaja 55 heißt es: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass es bei dir keine Barrieren, keine Hindernisse gibt, dass für dich nichts unmöglich ist. Du bist Gott, aber so entweder ganz anders, als wir uns das vorstellen, als damals die Leute vorgestellt haben. Und auch, denke ich, heute bist du auch immer wieder ein Gott, der andere Wege kennt, dessen Gedanken nicht unsere Gedanken sind, sondern so viel höher als unsere Gedanken. Und ich danke dir dafür, dass wir uns abhängig machen dürfen von dir, dass wir alles von dir erwarten dürfen und dass es nicht von uns abhängt, von unseren Einschränkungen, die wir halt alle haben, aber die es nicht gibt bei dir. Und Gott sei Dank hast du in uns Wohnung genommen, hast uns den Heiligen Geist geschenkt und wir dürfen wachsen. Wir dürfen Schritt für Schritt an deiner Hand gehen und erleben, was du tust. Und ich möchte so für meine Geschwister hier in Lauenburg bitten, dass du ihnen neu Mut schenkst, dass du sie neu ausrüstest, dass sie nicht auf ihre Größe schauen, sondern dass sie auf dich blicken können, Jesus Christus, auf das, was du hier in Lauenburg tun möchtest mit ihnen. Ich danke dir auch dafür, dass wir jetzt hier das Abendmahl feiern dürfen, diese Gemeinschaft mit dir zur Erinnerung an das, was du für uns getan hast. Du hast dein Leib hingegeben, du hast dein Blut vergossen für unsere Schuld. Du hast ein für alle Mal diese Sündenlast von uns genommen. Der Weg ist frei zum Vater. Wir dürfen zu dir kommen und das ist gut. Amen.